Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Guten Morgen auch von meiner Seite, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, liebe Gemeinde. Jesus Christus ist die Hauptsache und wir sind in einer Zeit, wo wir uns so manche Fragen stellen über unsere nähere Zukunft und wir stellen uns auch manche Fragen über die weitere Zukunft. Ja, die näheren Fragen, die wir haben, Erwartungen, die wir haben oder vielleicht auch Enttäuschungen, die wir schon erlebt haben, da dreht sich vieles jetzt um die Lockerungen, was denn nun möglich ist, was wir wieder dürfen hier in unserem Land. Und es ist gut, dass wir Politiker haben, die ihr Bestes geben, das ist so mein Eindruck, und dass wir in einem Land leben, wo man darüber nachdenken kann und seine eigene Meinung sich auch bilden kann. Nun, daneben ist es aber auch ganz wichtig, was denn Gott über die Zukunft denkt und sagt und tun wird. Und die zentrale Person für die Zukunft dieser Welt ist und bleibt Jesus Christus. Und ich möchte heute mit euch 5 Aspekte anschauen, was Jesus Christus getan hat, beziehungsweise noch tun wird. Also der Schwerpunkt ist schon mehr auf diesen Dingen, was Jesus noch tun wird, weil mein Wunsch für diese Predigt ist, dass wir Klarheit haben und dass wir eine Hoffnung haben, die begründet ist, die berechtigt ist und die auch trägt. Es gibt ja so manche Dinge, die man hofft im Leben. Es gibt sogar manche christliche Dinge, die man gehört hat und auf die man gehofft hat und die sich dann nicht so erfüllt haben. Und deswegen ist mein Wunsch und meine Vorbereitung für diese Predigt gewesen, dass wir 5 Aspekte anschauen, die zentral sind für die Gegenwart und für die Zukunft, was Gott tun wird. Wie gesagt, Jesus Christus ist der Zentralpunkt für alles. Nicht nur, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, was der Wendepunkt der Geschichte der Menschheit überhaupt ist, sondern er ist auch auferstanden und er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und das ist mein erster Text mit diesen beiden ersten Aspekten der Hauptsache der Zukunft, die aber auch schon unsere Gegenwart beeinflusst. Denn ein klares Bild von der Zukunft zu haben, hilft uns in der Gegenwart zielgerichtet und fröhlich und tatkräftig zu leben. In Markus 14, die Verse 60 bis 36, da heißt es, da stellte sich der Hohepriester vor die anderen hin und fragte Jesus, willst du denn überhaupt nicht reden? Was hast du zu diesen Anklagen zu sagen? Jesus gab keine Antwort. Der Hohepriester fragte ihn, bist du der Christus, der Sohn Gottes, des Hochgelobten? Jesus antwortete, ich bin es. Ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes, des Allmächtigen, sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und sagte, wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt alle seine Gotteslästerung gehört. Wie lautet euer Urteil? Und sie verurteilten ihn zum Tod. Nun, für uns, die wir ja den weiteren Verlauf der Geschichte kennen, mag das Verhalten des Hohepriesters für uns sehr merkwürdig erscheinen. Er zerriss sein Gewand. Nun, das war aber die angemessene Tat aus seiner Sicht, aus seiner Perspektive. Und wir sollten es uns nicht zu leicht machen, dass es schon etwas schwer zu verstehen war, dass da nun ein Mann steht, ja, 33 Jahre alt vielleicht, er hat sich gefangen nehmen lassen und er sagt nun, Jesus bricht jetzt sein Schweigen und er sagt, ja, ich bin es. Ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Messias. Und das war für den hohen Priester allerhöchste Gotteslästerung und die Art und Weise, was damals kulturell, religiös angemessen war, war das Gewand zu zerreißen, weil der hohe Priester gerade etwas Unglaubliches gehört hat aus dem Mund eines Menschen, wie er glaubte, nur eines Menschen, der völlig anmaßend ist. Nun, wir wissen seit dem Kreuz und der Auferstehung von Jesus, dass genau das wahr ist. Und Jesus Christus hat also gesagt, in diesem Moment damals, aber wir wissen, es hat sich bewahrheitet, er wird auferstehen, er wird also den letzten Feind, den Tod besiegen, er wird auferstehen am dritten Tag, das Grab wird leer sein, sein Körper wird nicht mehr dort sein, sondern er wird in den Himmel fahren und er wird zu Rechten des Vaters sitzen, in Herrlichkeit, in Glanz, auf dem Thron, dort wo regiert wird. Und das ist der erste und wichtigste Punkt für eine berechtigte Zukunftshoffnung, für einen berechtigten Blick auf das, was noch kommen wird, dass Jesus Christus in Regentschaft nun sitzt. Ja, das ist unsichtbar für uns und das ist ja die Herausforderung des Glaubens. Aber durch sein Wort und durch seinen Geist werden wir genährt, werden wir gestärkt am Inneren, dass wir sagen, ja, das ist wahr. Ich kann ihn nicht sehen, aber es ist doch wahr. Und der Heilige Geist gibt mir eine Bestätigung und eine Gewissheit in meinem Inneren, dass das wahr ist. Nun, Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Vielleicht hört sich das sehr weit an. Der zweite Punkt, auf den ich gleich komme, sind ja diese Wolken. Und das mag für uns so erscheinen, ja gut, Wolken, die sind irgendwo da, so ein paar hundert Meter am Himmel zu sehen und dann wissen wir, da gibt es das Weltall und das hört sich alles so unglaublich weit entfernt an. Aber Jesus Christus sagt damit eigentlich nur, dass er jetzt in der für den Menschen unsichtbaren Dimension lebt. Und diese unsichtbare Dimension ist nicht weit weg. Sie ist unglaublich nah, sie ist nur für unsere Augen verborgen. Jesus Christus, der Auferstandene, der den Tod überwand, der körperlich auferstanden ist, er ist der Herr dieser Welt und er ist der Prototyp, auch der Vorläufer, der Erstgeborene von den Toten, wie es einmal heißt, der genau uns auch diese Zukunftshoffnung gibt, was einmal mit uns allen geschehen wird und was auch mit uns passiert. Interessanterweise haben wir schon innerhalb der Bibel auch einen ersten Zeugen, der Jesus Christus zu Rechten des Vaters gesehen hat. Wer das nachlesen will, in Apostelgeschichte 7 wird das beschrieben. Es ist Stephanus, der erste Märtyrer, der verfolgt wurde um seines Glaubens willen und der getötet wurde um seines Glaubens willen und der in seiner Todesstunde, bevor er hier diese Erde verließ, bevor sein Körper starb, aber sein Geist und seine Seele weiterlebte, er sagte, ich sehe Jesus zu Rechten des Vaters. Das ist Nummer eins und das ist der Pflock, der eingeschlagen werden sollte in unseren Herzen, diese Überzeugung, das ist wahr. Und dann sind wir schon bei Punkt 2, den ich schon vorgelesen habe. Jesus Christus wird wiederkommen. Er wird sichtbar erscheinen. Das ist also mein zweiter Punkt und das ist der Punkt, der natürlich ganz klar in der Zukunft liegt für uns. Und letzte Woche hat Mario Häuser gepredigt darüber, das ist noch nicht das Ende. Also eine Seuche wie jetzt diese Corona-Krise, das ist nicht das Ende. Und er hat es ja sehr schön ausgearbeitet. Ich empfehle, sich das vielleicht nochmal anzuschauen. Es liegt ja auf diesem YouTube-Kanal auch. Und er hat es sehr schön herausgearbeitet, dass es schwierig ist, wenn wir versuchen, irgendwie einen Endzeitfahrplan und bestimmte Dinge und ich sag mal Kleinigkeiten abzumessen und zu gucken, wo stehen wir jetzt gerade. Ich möchte deutlich sagen, wir alle stehen genau vor einem nächsten Punkt, der sonnenklar ist. Jesus Christus wird sichtbar erscheinen. Er, der auferstanden ist von den Toten, er wird sichtbar erscheinen. Es ist natürlich etwas, was Jesus vorausgesagt hat. Er bezieht sich zum Beispiel auf den Propheten Daniel, der Menschensohn, das ist, was er ja in unserem Text hier sagt. Und er wird sichtbar erscheinen. Und natürlich denken wir dann gleich darüber nach, wie kann das gehen, wie kann das sein? Wie können denn alle Menschen auf Erden ihn dann sehen? Und vielleicht machen wir uns Gedanken über irgendwelche technischen Möglichkeiten, aber ich bin mir sicher, nein, das hat nichts mit Technik zu tun, denn das hat etwas mit einer anderen Dimension zu tun. Jesus Christus wird sichtbar erscheinen, jeder Mensch wird ihn wahrnehmen und sehen. Er wird nicht auf irgendeiner Wolke, vielleicht Bethlehem, Jerusalem, Rom oder was es vielleicht für Ideen gibt, wo er dann da erscheinen wird. Er wird sichtbar erscheinen für jeden Menschen auf diesem Planeten. Und hier bin ich schon bei meinem dritten Punkt und dazu möchte ich uns einige Verse aus dem Johannesevangelium vorlesen, aus dem Kapitel 5, die Verse 27 bis 29. Und er gab ihm Vollmacht, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Also Jesus redet hier von sich selbst und er verteidigt sich gerade in dieser Rede in Johannes 5 gegenüber denen, die ihn da anklagen und ihm vorwerfen und ihn in Frage stellen, ob er der Sohn Gottes ist. Und er sagt, und er, also Gott der Vater, Gott der Allmächtige, gab ihm, Jesus Christus, Vollmacht, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht, dass es heißt, die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben zur Auferstehung ins Leben, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung ins Gericht. Das mag uns irgendwie ein bisschen krass klingen und auch wiederum etwas, wo unsere Vorstellungskraft irgendwie gesprengt wird. Wie kann denn das sein? Da werden also Menschen aus den Gräbern hervorkommen. Ja, und manche haben sich darüber auch schon lustig gemacht. Und manche Atheisten versuchen gerade hier die Sache auszuhebeln. Wie kann das denn funktionieren? Nun, Fakt ist, dass jeder Mensch, jeder Körper eines Menschen verwest hier auf diesem Planeten. Das ist eben Teil dieser gefallenen Welt, dieser Schöpfung, die sich nach Erlösung sehnt. Auch hier empfehle ich vielleicht nochmal die Predigt Weltschmerz sich anzuschauen. Da haben wir diesen Text aus Römer 8 näher angeschaut. Fakt ist, jeder Mensch wird auferstehen. Und er wird auch einen Körper haben dabei. Er wird nicht einfach eine wabernde Masse oder ein ätherisches Irgendetwas sein, sondern Gott wird es bewerkstelligen, dass jeder Mensch wieder aufersteht und auch in einer körperlichen Form. Natürlich können wir nicht ganz genau sagen, wie diese körperliche Form aussehen wird, aber wir sind auch nicht ohne jeden Hinweis in der Schrift. Hier wiederum ist Jesus Christus die Hauptsache und er ist der Vorläufer. Jesus Christus, als er von den Toten auferstand, war es nicht irgendwie ein Nebel oder ein Gespenst oder ein Geist. Nein, er ist körperlich wieder auferstanden. Er hat den Tod besiegt, er hat das durchbrochen und so wird auch jeder Mensch wieder auferweckt und aufstehen. Nun magst du sagen, wie kann das denn geschehen? Die Leute, die da verwest sind in ihren Gräbern, diese Atome, diese kleinsten Teile, sie sind doch alle zur Erde geworden. Ja, das hat Gott ja auch am Anfang schon gesagt, Staub zu Staub. Aber der Gott, der am Anfang diese Welt geschaffen hat, indem er sprach und es wurde, für den ist es nicht unmöglich, auch dann zu sprechen und jeden Menschen auferstehen zu lassen. Jeden Menschen. Mose und auch den Pharao. Luther, Napoleon, Lady Diana. Und nun kannst du alle möglichen Persönlichkeiten dieser Weltgeschichte hier einfügen und daran denken. Und es wird so sein, dass Gott in seiner Macht und Jesus Christus ist der, der es ausführen wird. Wenn er wieder erscheint, wird er sprechen und alle Menschen werden auferstehen. Nun magst du vielleicht darüber nachdenken, wie kann das denn sein? Unsere Erde ist doch jetzt schon ziemlich stark bevölkert und wenn dann noch diese ganzen Generationen von Menschen hinzukommen. Nun, das sind so Randthemen, aber ich sage dir, auch da gibt es Antworten darauf und wir haben vielleicht nicht jede Antwort, aber die Weltbevölkerung, die jetzt natürlich stark angewachsen ist, die war natürlich früher kleiner und das regelt Gott dann schon. Aber warum ist mir das eigentlich so wichtig, dass jeder Mensch aufsteht, auch körperlich? Nun, das, was ich hier predige, das ist nicht einfach nur Zukunft, sondern wenn wir das wirklich glauben, und das sollten wir von Herzen glauben, hat es eine Rückwirkung auf unser Leben im Jetzt und Hier. Denn der vierte Punkt ist, dass Jesus Christus dann Gericht halten wird. Er wird jeden Menschen richten. Er wird jeden Menschen beurteilen für das, was er im Leben getan hat. Dieses Gericht, was Jesus Christus ausführen wird, wird fair sein und wird gerecht sein. Nun, dieses Bild vom Richter ist uns vielleicht ein bisschen fremd. Wir mögen natürlich Jesus, den freundlichen Jesus, den Freund, der mit uns geht, den Bruder, der für uns ist. Und all das ist wahr und ist richtig. Und genau das war es ja auch, warum der Plan der Dreieinigkeit war, Jesus Christus in diese Welt zu schicken, um deutlich zu machen, Gott ist gut. Er hat ein Herz für jeden Menschen. Er hat ein Herz für die Armen, für die Kranken, für die Unterdrückten. Natürlich auch für die Reichen, aber die tun sich manchmal schwerer, in Kontakt mit Jesus zu kommen. Jesus Christus hat gezeigt, dass Gott gut ist und Jesus Christus wird sichtbar erscheinen. Jeder wird auferstehen vom Tod und dann wird Jesus Gericht halten. Warum ist das eigentlich eine gute Nachricht? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Also wenn ich über mich nachdenke, natürlich, da ist auch so ein bisschen mulmiges Gefühl. Aber wenn ich dann zurückkehre und mir die Wahrheit anschaue und mir Jesus Christus vorstelle, diesen wunderbaren Herrn, der mein Freund und Bruder und Herr geworden ist, er wird gerecht richten. Warum ist das wichtig? Nun, wer ein bisschen nachdenkt über diese Welt, deswegen hieß eine meiner früheren Predigten Weltschmerz, der stellt fest, es gibt sehr viel Unterdrückung in dieser Welt. Es gibt sehr viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Es gibt auch jetzt gerade Menschen, die haben viel größere Probleme, als die wir haben hier in der Corona-Krise. Es gibt Menschen, die wissen nicht, was sie morgen essen werden. Ich habe gestern noch einen Rundbrief gelesen aus Mosambik, ja, wo es um diese Probleme geht. Und eine Frage doch von vielen Menschen, nicht nur von Christen, die ein bisschen tiefer nachdenken, ist: Wo ist Gerechtigkeit? Und wird denn irgendwo auch mal der Böse bestraft? Wird das Böse bestraft? Wird das irgendwie mal ins Lot gebracht? Und ja, es gibt Gerichte auf dieser Welt und die bemühen sich, aber irgendwie scheint doch das Böse nicht aufzuhören. Irgendwie scheinen doch die Probleme nicht weniger zu werden. Wir haben doch auch festgestellt, dass diese Wissenschaftsgläubigkeit und im Zuge der Aufklärung, und ich sage nicht, dass das alles schlecht war, diese Entwicklung in der Menschheitsgeschichte, von denen wir zum Teil auch profitieren, aber diese Illusion, dass wir Menschen irgendwie diese Welt zu einem besseren Platz machen, dass alles gerecht sein wird, dass es allen gut geht, es funktioniert einfach nicht, oder? Ist es nicht so? So, Jesus Christus wird am Ende Gericht sprechen und das wird für viele Menschen ein Aufatmen sein, weil sie sagen: Jetzt ist mir Gerechtigkeit widerfahren. Jetzt wird das Böse bestraft. Böse Handlungen werden bestraft. Wenn es das Gericht nicht gäbe, und manche versuchen das ja herauszubringen aus der Bibel, aus der Theologie, wenn es das Gericht nicht gibt, dann hört es einfach nicht auf mit dem Bösen. Und wo ist dann die Gerechtigkeit für die Unterdrückten? Nun, das heißt natürlich für uns persönlich auch, dass wir uns dem stellen müssen, dass Jesus Christus der Richter ist. Wie ist es für uns als Gläubige? Nun, wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und hier ist doch das Wunderbare, das hätte sich kein Mensch ausdenken können, dass Jesus Christus, der Richter, auch gleichzeitig der ist, der unser Anwalt ist im Gericht und gleichzeitig der ist, der für unsere Verfehlungen, für unsere Sünden, für unser Zu-Kurz-Kommen, für das, wo wir auch ungerecht gehandelt haben an anderen, auch wenn es uns manchmal klein erscheint, aber manchmal vielleicht auch uns sehr bedrückt, dass Jesus Christus sagt, er ist unser Anwalt, er ist unser Verteidiger. Und dass Jesus Christus dann sagt, die Strafe ist schon bezahlt. Und das ist auch Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat, um all die Ungerechtigkeiten, das zu kurz kommen, das, wo wir auch Fehler gemacht haben, uns zu vergeben und diese Schuld zu erlassen, sodass wir im Gericht stehen können und voller Freude hören können, Freispruch, wir sind freigesprochen. Aber nun ist es mir wichtig, auch an dieser Stelle, dass wir als Christen nun nicht an so einem Punkt angelangen und sagen, naja, dann ist es ja alles nicht so schlimm. Nein, nein, dann würden wir die Gnade Gottes missbrauchen. Und dann würden wir nicht in Ehrfurcht vor diesem Schöpfergott und Erlösergott und Jesus Christus in Gradheit wandeln. Jesus Christus lässt sich nicht vereimern. So, von daher ist es wichtig, dass wir von ganzem Herzen um Vergebung bitten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und deswegen feiern wir auch das Abendmahl regelmäßig. Und es ist auch gut, wenn es vielleicht täglich sogar in unserem Gebetsleben vorkommt. Ja, wir haben Vergebung unserer Schuld, aber ja, wir sind auch geschaffen in seinem Ebenbild und die Würde des Menschen ist, in Verantwortung und in Freiheit zu leben. Und von daher auch darüber nachzudenken, was kann denn unser Beitrag sein, um diese Welt etwas besser zu machen, ohne dass wir die Illusion haben, wir werden diese Welt besser machen. Jesus Christus macht diese Welt besser, aber er freut sich auch über alle, die sich einreihen in seinem Programm, in seinem Wirken für sein Königreich, das noch unsichtbar ist, aber wirkt. In diesem Gericht wird es ja manche Überraschungen geben. Das sagt mal Jesus in Matthäus Kapitel 25. Wir lesen das jetzt nicht, aber hier macht er deutlich, es wird manche Überraschungen geben. Manche Menschen werden sagen, ach so, habe ich gar nicht gewusst, dass das ja dich berührt hat, dass das für dich war. Und Jesus sagt, doch, doch, was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Menschen, die hungern, Flüchtlinge, Menschen, die im Gefängnis sitzen, einfach Menschen, die unter die Räder gekommen sind, ja, die vielleicht auch natürlich Fehler gemacht haben, aber haben wir das nicht alle? Jesus Christus sagt, ja, das habt ihr mir getan. Und das Gericht bedeutet also auch, neben der Gerechtigkeit, die dann kommt, dem Bösen, das überwunden wird, dass es sogar Belohnungen geben wird. Du guter und treuer Knecht, ist ein anderes Gleichnis, wo Jesus sagt, es gibt eine Belohnung. Natürlich wird es vielleicht auch Überraschungen in die andere Richtung geben. Herr, haben wir nicht in deinem Namen kraftvolle, gewaltige Dinge getan. Und Jesus wird sagen, ich kenne dich nicht, weil das A und O ist diese Beziehung von Herz zu Herz zu Jesus Christus. Und manch andere werden sagen, hätte ich das mal bloß gewusst, den Armen und den Flüchtlingen und den Nackten und den Kranken zu helfen, dass das irgendwie eine Rolle spielt bei dir, Jesus. Hätte ich das bloß gewusst? Aber wer sich ein bisschen beschäftigt mit den Evangelien, mit dem, was Jesus gepredigt hat, mit dem Königreich Gottes, der wird feststellen, ja, das hat Jesus aber nur wirklich deutlich gemacht. Und von daher wird es im Gericht keine Ausrede mehr geben. Und dieses soll uns nicht in Verdammnis bringen, aber es soll uns zu einem klaren Verständnis bringen, dass wir schon jetzt und hier ein verantwortungsbewusstes Leben führen, wo wir nicht perfekt sind, aber wo Gott unser Herz sieht und unsere Hingabe, wo er uns viel vergeben wird und viel Mangel ausgleichen wird, aber wo wir doch lernen können, schon so zu leben, wie es in der Ewigkeit sein wird. Ewigkeit, das hört sich immer so nach unendlich an, aber an sich ist es ein Begriff für die nächste Zeitphase. Und hier bin ich bei meinem fünften und letzten Punkt. Denn das Ende der Geschichte ist nicht das Gericht. Das Ende der Geschichte ist der neue Himmel und die neue Erde. Und hier lese ich uns einen Text aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen, von Gott her, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, kein Geschrei, keine Mühsal mehr wird sein. Denn das, was zuerst war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Punkt 5 unserer berechtigten Zukunftshoffnung und Erwartung, das wird so eintreten. Der Apostel Johannes, der diese apokalyptische Botschaft von Gott erhalten hat, gebraucht viele Bilder, um etwas zu beschreiben, was wir mit unserem Verstand jetzt noch nicht verstehen können. Aber es sind wunderbare Bilder. Himmel und Erde werden wieder vereint. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Diese Bitte, die wir beten, damit es besser wird auf dieser Erde, schon jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch Jesus Christus in uns, durch viele gute Dinge, die passieren, wird dann komplett erfüllt werden, wenn der Himmel auf die Erde kommt, wenn Himmel und Erde wieder vereint werden. So wie Jesus Christus als Prototyp von den Toten auferstand, mit einem Auferstehungsleib, so werden alle Menschen auferstehen und einen Leib bekommen. Wir werden überkleidet. Und so wird diese Erde eine Erneuerung erfahren. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und so wird es dann wunderbar sein, weil Jesus Christus der Regent ist, der dann sichtbar ist und mit dem wir als Menschen zusammen leben, wo wir Projekte haben werden, wo es noch Heilung für Nationen gibt. Ich verstehe das auch nicht ganz, aber ihr Lieben, das sind keine komischen, splinigen Träumereien, sondern das ist der rote Faden der Schrift, den wir haben, der uns die Zukunft ausmalt, wie es kommen wird. Und wenn ich mir das vorstelle, dann sage ich mir, okay, dann möchte ich schon jetzt unterwegs sein und als ein Mensch leben, der dann einfach in dieser neuen Welt, neuer Himmel, neue Erde, mit Jesus weiterlebt, in Verbindung mit ihm Aufgaben und Verantwortung trägt, der Charakter sich entwickelt hat, und ich mit Christus verbunden bin. Es wird so wunderbar werden, wenn wir das erleben. Und ich möchte an dieser Stelle einfach einladen, sich das anzuschauen. Ihr stellt fest, dass ich bei diesen Zukunftshoffnungen nicht von einem dritten Tempel gesprochen habe. Ja, ich habe nicht von diesem Blutmond gesprochen, der vor einigen Jahren so durch die gewisse theologische Landschaft ging. Ich habe über manche Dinge nicht gesprochen, weil ich zum einen glaube, dass sie gar nicht kommen werden. Wer die Offenbarung liest, stellt fest, es gibt keinen Tempel mehr. Denn Gott selbst ist in der Mitte. Ich habe auch nicht über die Entrückung gesprochen. Ich sage nicht, dass es das irgendwie gar nicht gibt. Aber ich glaube, hier gibt es sehr, sehr viel Verwirrung. Und das ist mein Wunsch, dass wir Klarheit und Hoffnung haben in dieser Zeit uns nicht von Nebendingen ablenken lassen. Wann ist Entrückung und wie und 3,5 Jahre und dieses und jenes? Ihr Lieben, das sind Nebengleise. Zum Teil stimmen sie gar nicht und zum Teil sind sie einfach Nebendinge. Die gehören in eine andere Predigt. Aber ich möchte, dass wir auf den Hauptsachen stehen und fußen mit unserem Glauben. Jesus Christus kommt wieder. Er wird Gericht halten und er bereitet diese Zukunft vor, die gut sein wird. Ja, sie wird gut. Gott hat nicht abgeschlossen mit dieser Erde. Er hat sie nicht zusammengeknüllt und schmeißt sie weg und dann machen wir mal ganz was anderes. So ganz andere Menschen und ganz andere Planeten oder wie auch immer. Nein, Gott hat triumphiert. Er hat den Tod besiegt und er stellt diese Erde wieder her. Und wir werden mit ihm leben und was danach alles noch kommt, das wird uns nicht gesagt. Entscheidend ist für uns heute Beziehung mit Jesus, klare Hoffnung, basierend auf den klaren Aussagen der Schrift, damit du nicht einen Strohhalm ergreifst, der dann zerbricht oder ein kurzes Strohfeuer, wo du irgendwie hoffst und auf einmal stellst du fest, das stimmt ja alles gar nicht, sondern ein ständig loderndes Feuer, an dem du dich wärmen kannst, wo du motiviert wirst, wo du weißt, das wird mein Gott tun. Das Böse wird es nicht mehr geben. Ja, das ist nochmal ein ganz eigenes, großes Thema. Menschen, die auf Dauer sich weigern, mit Gott zu leben, die auf Dauer andere Dinge anbeten und vergötzen. Und ob es der Mensch ist oder was es auch ist. Und die sich dadurch auch auf Dauer entmenschlichen. Ja, wer das überhaupt einfach gar nicht will, er wird nicht in dieser neuen Welt zu finden sein. Er wird woanders sein. So lasst uns in dieser Zeit berechtigte Hoffnung haben. Lasst uns verantwortungsbewusst leben. Und ich schließe noch mit Gebet. Herr Jesus Christus, du bist und bleibst der Zentralpunkt der Geschichte. Und das ist ein großes Thema und es ist doch ganz real, denn du bist da. Und ich bitte dich für jeden, der das schaut, ich bitte es auch für mich, dass du dich uns zeigst und dass du unseren Glauben nährst und stärkst, dass du unser Herz festmachst, dass wir ruhen können in deinen klaren Aussagen, dass wir wissen, du bist vom Tod auferstanden, so werde auch ich diesen Körper irgendwann verlassen, aber ich werde überkleidet werden und du hast einen guten Plan. Herr, ich danke dir, dass dein Wort uns krisenfest macht. Ich danke dir für deine Güte und deine Wärme und danke, was du wirkst an jedem von uns. Amen.